Hallo zusammen, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, darin ging es um ein paar Themen, die ich mal von euch wissen wollte, mit denen ihr euch gern beschäftigen würdet, beziehungsweise einen Podcast zu einem Thema hören wolltet. Und da ging es viel um Nervensystem, ja, Neurodivergenz und Trauma. Und möchte ich ein bisschen weiter ausholen heute erstmal. Ich fand das jetzt gerade ganz spannend im Zusammenhang Autismus und Trauma, ja, eben Neurodiversität auch mit der Polyvagaltheorie des Nervensystems von Stephen Porges zu betrachten. Also Stephen Porges hat ja eben die Polyvagaltheorie entwickelt, die da eben auch besagt, dass der ja, dass es nicht nur den Sympathikus gibt, der eben für die Anspannung des Systems sorgt und für Beschleunigung, sondern der Verdauung und Herzschlag und alles Mögliche, dass man eben Kapazitäten zur Flucht hat, sonstiges, ne? Eben auch den Parasympathikus, und der Parasympathikus, kurz auf den Punkt gebracht, ist natürlich jetzt ein bisschen trivial geschildert, hat eben auch zwei Äste. Das war die Neuerung. Früher glaubte man immer, es gibt halt diese zwei Äste des Nervensystems, des autonomen Nervensystems. Und dass der Parasympathikus eben das dorsale und den ventralen Ast hat, also zwei verschiedene Äste. Jetzt kann ich sie leider immer nicht so genau unterscheiden. Ich glaube, der ventrale ist der, der für eben die Entspannung zuständig ist, und der dorsale ist, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der für die Erstarrung zuständig ist. Genau, das gibt es nämlich auch im Tierreich, dass man einfach sagen, kennt man ja diesen Todstellreflex, wenn die Beute gejagt wird, zum Beispiel irgendein kleines Tier von einem Tiger, das stellt sich dann irgendwann einfach tot und kann so manchmal dem Gefressenwerden entgehen. Ja, und genauso ist es eben beim Mensch auch. Diesen Reflex haben alle Säugetiere und können sich somit auch eben totstellen, erstarren. Und das ist ein, ja, häufiger Reflex. Also es ist ja quasi was, was ganz autonom passiert. Das heißt, da übernimmt das, ja, der Überlebensmodus, das Instinkthafte, ganz willkürlich angelegte Nervensystem den Körper. Er ergreift quasi von ihm Besitz, könnte man sagen. Und es geht nichts mehr. Man kann da willentlich keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist also immer, wenn dann jemand sagt, ja, also das musst du halt dann irgendwie anders machen. Ja, da ist nichts mehr anders zu machen. Und das ist ja auch gerade das Problem beim Autismus eben, dass man da in den Bereich kommt, wo man einfach so im Überlebensmodus, wo die Nerven so getriggert sind, dass dann eben dieser, ich glaube, dorsale Ast, eben dieser Erstarrungsast des Parasympathikus aktiviert wird und man dann letztendlich überhaupt nichts mehr machen kann. Ja. Und der Stephen Porges geht auch eben davon aus, dass es eben so eine Art Entwicklungsprozess ist. Also seine Entstehungstheorie von Autismus ist auch, da gibt es ja unzählige Theorien, aber die von ihm ist auch so ein bisschen, dass eben die Entwicklung im Bauch einfach noch, also im Bauch der Mutter, da auch nicht ganz vollzogen wurde und das Nervensystem da auch noch nicht ganz entwickelt ist. Und ich persönlich finde es eine sehr plausible Theorie, warum dem nicht so ist. Es wird darum eine andere Frage, ob das genetische Gründe hat, ob das einfach, ja, was weiß ich, Infektion der Grund war. Also ich kann zum Beispiel in meinem Fall sagen, ich hatte eine Frühgeburt. Da kann man natürlich dann auch nochmal drauf schließen, dass das Kind dann nicht voll entwickelt rausgekommen ist. Aber keiner weiß, ob sowas letztendlich der Einflussfaktor, der entscheidende, vielleicht einer der Miteinflussfaktoren, aber der entscheidende Einflussfaktor zu sagen für die Entwicklung von Neurodivergenz und dem Leben auf dem neurologischen Spektrum, je weiter nach hinten, ja, wie es halt gerade irgendwie sich einordnen lässt, wie es die Symptomatik sich ergibt. Aber ja, wie gesagt, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das der ausschlaggebende Grund ist. Ja, also wie gesagt, das, die Polyvagaltheorie und Autismus finde ich irgendwie ganz spannend, was er da eben sagt. Und das ist mir auch erstmal bekannt geworden, also so richtig bewusst geworden. Man fragt sich ja immer, ja, wo liegt eigentlich der Unterschied in der Kommunikation und im Ausdruck? Und warum verstehen mich die Leute nicht? Warum wirke ich so anders? Warum begreifen die mich nicht? Und warum empfinden die mich so als zu direkt oder zu ehrlich oder in dem Sinn vielleicht arrogant oder vielleicht übergriffig, ne? Zu viel, zu anders. Und das lässt sich halt nicht so richtig erklären und einschätzen. Und man kann da natürlich viel im Laufe seines Lebens kommunikationstechnisch dran arbeiten, kann ich auch sagen. Deswegen merkt man mir meinen Autismus so gut wie nicht mehr an, würde ich sagen. Deswegen ist es jetzt auch ganz schön schwer, den dir zu diagnostizieren bei Kindern, die da eben noch in der Entwicklung sind und noch nicht ausreichend Strategien sind, haben, ist es natürlich viel leichter. Aber auch da gibt es halt jetzt viel mehr, naja, sagen wir mal, unsichtbaren Autismus, der schlecht diagnostiziert, also unsichtbare Autismus-Spektrum-Störung, die sehr schlecht zu diagnostizieren sind, weil sie halt immer mehr auf einer großen Maskierung als Anpassungs-Überlebensstrategie, als Coping-Mechanismus basieren. Und ja, früher kennt man also diese Fälle, das sind die, die vielleicht von Anfang an natürlich im Gespräch waren, weil die natürlich aufgefallen sind, auffälliger waren, sagen wir es mal so jetzt wertfrei, einfach nur per se, wenn es um frühkindlichen Autismus geht, wenn es natürlich um Sprachentwicklungsstörungen geht, Sprachentwicklung, die einfach länger dauert oder gar nicht stattfindet, oder wenn es jetzt auch mit der Intelligenz zu tun hat, ganz wertfrei gesprochen, das sind ja Dinge, die kann man doch nicht unbedingt schnell, aber relativ zeitnah testen und einordnen, ja. Aber wenn jemand maskiert und diese Fähigkeiten sehr wohl besitzt, auch wieder wertfrei gesprochen, dann ist es schon eine Problematik, die sich heutzutage ja schwer diagnostizieren lässt, immer noch, weil die Fachspezialisten dafür fehlen. Und da gibt es diese Variante, die heißt Pathological Demand Avoidance, also PDA genannt, die vor allen Dingen in Amerika und in UK sehr auf dem Vormarsch ist, also quasi forschungstechnisch ja immer mehr in der Breite ankommt. Die ist ja eigentlich schon seit 1980, ich weiß jetzt nicht, wer die Dame war, dieses Verhalten auf den Punkt gebracht hat, weil die Demand Avoidance, also quasi die Vermeidungshaltung, ist schon mehr oder weniger immer, beziehungsweise vielleicht auch erst seit dem ICD-11, da kenne ich mich jetzt nicht ganz 100% aus, auf jeden Fall in dem Symptomkreis Autismus-Spektrum zu verorten. Ja, diese Vermeidung von Anforderungen. Also eine Anforderung fängt schon früh morgens an. Deswegen sind die meisten Kinder, die eben unter Autismus-Spektrum-Störung, besonders PDA, leiden, Anforderungsvermeider, die eben früh dann schon ihre Probleme haben. Und das ist auch eine große Anforderung. Gerade am Morgen gibt es tausende von Anforderungen. Da gibt es erstmal aus dem Schlaf gerissen werden und noch müde sein. Die erste Anforderung ist also aufstehen, was auch nicht, was keinem von uns leicht fällt, aber mit Anforderungsverweigerung halt schon eben sehr schwer ist, sehr viel Energien bindet. Für manche aber, wie gesagt, durchaus noch möglich ist für die meisten. Und dann kommen halt noch zusätzliche Hygieneanforderungen, anziehen, losgehen, sich ja integrieren in eine Gruppe, mit der man vielleicht weniger gemeinsam hat, wo man sich weniger wohl fühlt. Wenig Autonomiemöglichkeiten, wenig Einflussmöglichkeiten. Das ist ja gerade für Menschen im Autismus-Spektrum und besonders mit diesem PDA quasi als Profil des Autismus-Spektrums, so nennt man das zurzeit. Das ist also quasi ins Autismus-Spektrum einzuordnen. Aber für mich jetzt würde ich jetzt mal sagen, ja, linear ist das Spektrum ja sowieso nicht, aber es kommt so an der Stelle, wo man früher gesagt hätte, und den Begriff benutzt man ja eigentlich nicht mehr, Asperger-Autismus, weil Asperger doch eben ein mehr oder weniger nationalsozialistisch orientierter Mensch war. Und deswegen gibt es diesen Begriff eigentlich auch gar nicht mehr. Man sagt nur noch Autismus-Spektrum-Störung. Und PDA ist so ungefähr auf der Ebene angesiedelt auch. Geht es, wie gesagt, um die Vermeidung. Und wo wir jetzt waren eben, von dem Ausgangspunkt ausgehend, was ist da so anders? Was können wir als Autisten so gar nicht greifen? Warum wir anders gesehen, anders verstanden werden? Liegt es in unserem Ausdruck, in unserer Gestik, unserer Mimik oder in wirklich den Worten, die wir wählen? Und ja, da hatte ich ja schon gesagt, dass man mit Kommunikation und Worten schon noch gut arbeiten kann. Aber wie gesagt, das ist ja, Worte sind ja nur ein Teil des Ausdrucks, ne? Mimik, Gestik, die Atmosphäre, die Energie, die Verbindung, diese Bindung zwischen den Menschen. Das ist ja das, was Kommunikation zum Großteil ausmacht und was man gar nicht so in Worte fassen kann. Und da finde ich das eben ganz gut, wie der Stephen Porges das umschrieben hat, dass es halt ein System für soziales Engagement gibt, das heißt das SSE, das Social Engagement System, also SSE. Das wird von dem Teil des Hirnstamms gesteuert, steht hier. Ich lese gerade mal kurz aus dem Buch vor. Der das nur bei Säugetieren existierende neue Vagussystem vermittelt. Also das ist quasi, dieses soziale Engagement-System hängt unmittelbar an dem Vagusnerv dran. Und wenn dieser Vagusnerv einfach ja durch Ängste, durch irgendwas aktiviert wird, das autonome Nervensystem, und in den Überlebensmodus schaltet und man da keine willentliche Einflussnahme drauf hat, dann ist dieses soziale Engagement-System, und das fand ich mal, ich schau mal, dass ich ein Bild finde, ist ganz spannend, dass dann einfach, das ist einfach der Gesichtsausdruck wirklich, ne? Und vielleicht auch, klar, die Energie, also man sagt ja auch, es gibt eine Aura und man nimmt den Menschen ganzheitlich energetisch wahr, ja. Es ist dann der Gesichtsausdruck, es ist die Stellung, die Körperhaltung, auch, ja, die Aura regelrecht für mich als energetisch wirkender Mensch schon. Ich bin dann entweder total im Außen mit meiner Energie und gar nicht mehr bei mir. Ich spüre auch meinen Körper meistens gar nicht mehr. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass da kein Kontakt hergestellt werden kann zu meinem Gegenüber. Ja? Und das finde ich mit diesem Polyvagal-Ansatz hier wirklich ganz gut ausgedrückt, wobei sich es ja eher bei dem so auf die, also wie gesagt, auf das Gesicht und den Ausdruck da beschränkt durch das Social Engagement System. Ich würde es aber, wie gesagt, noch weiter fassen, einfach wirklich komplett auf die Haltung, auf die Energie, dass man wirklich so gar nicht mehr spürbar ist als Mensch. Also ich habe mich so oft unsichtbar irgendwie gefühlt, auch nicht gesehen von dem Gegenüber, ja. Und das ist so sprichwörtlich für mich, dass die Energie dann auch wirklich abfließt ins Außen und ich nicht mehr bei mir bin, mich nicht mehr kontrollieren, mich nicht mehr steuern kann, bis zu einem gewissen Grad. Also man kann das natürlich mit Tools und so weiter verbessern. Ja, gewisse Sachen kann man im Laufe seines Lebens, wenn man da an sich arbeitet, mit natürlich mit den richtigen Techniken, die man für sich findet, was nicht leicht ist, zumindest wenn man auf dem PDA-Teil des Spektrums unterwegs ist, würde ich jetzt sagen, kann man vieles noch lernen. Aber es gibt eben auch Dinge, die kann man nicht lernen. Und dieses soziale Engagement-System, ich weiß nie, ob ich das jemals voll aktivieren werden könne. Ja, ich weiß, dass ich da schneller wieder reinkommen kann. Also was ich machen kann, ist, ich kann meine Fähigkeit zu interagieren im Laufe der Zeit mit etwas Abstand wiedergewinnen. Ja? Und das, je mehr ich es schaffe, aber das ist auch jetzt keine Optimierungsgedanke oder kein Perfektionismusgedanke, es geht einfach nur darum, mir Zeit zu lassen, zu wachsen und zu schauen, was eben für mich und mein System möglich ist, sodass ich schneller aus diesem Überlebensmodus lerne rauszukommen und dann wieder mehr mit meiner Energie in mich rein zu mir zurückzukommen und auch wirklich meinen Körper wieder wahrnehmen kann. Man nennt es die Interozeption, die Körperwahrnehmung, die da einfach auch gar nicht mehr vorhanden ist. Schweige denn, Stephen Porges spricht ja immer von der Neurozeption. Das ist dann eben auch die neuronale Wahrnehmung, also quasi die Verarbeitung von Informationen und dieser ganze Prozess, also das Gewahrsein überhaupt neuronaler Natur, auch so das Sein, ja, das Sein ist ja da auch, also quasi, wer bin ich, dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen und dieses Selbst an sich ist ja auch irgendwo im Gehirn verankert und man weiß bis jetzt den Ort noch nicht so, mehr oder weniger gibt es ja schon viel Studien. Ich habe jetzt da als letztes viel über den Hippocampus als den Sitz des Seins gelesen. Und der Hippocampus ist ja auch bei Neurodivergenz eben mit betroffen, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt nicht so der neurologische Crack, dass ich es euch 100% erklären kann, aber mal so auf den Punkt gebracht, ist es schon so, dass, wie gesagt, im Hippocampus ja auch Sachen gespeichert werden, Erinnerungen, Emotionen, und die Speicherfähigkeit ist halt ein bisschen verringert oder wird auch gestört, eben durch die Amygdala, durch die Einflussnahme der Amygdala und durch die Angst, die die Amygdala, das Angstzentrum, halt eben auslöst und in Verbindung dann ja mit dem Überlebensmodus noch im Hippocampus abrufbar ist. Und für mich ist es so, dass mein Sein zu dem Zeitpunkt, in dem ich in diesem Überlebensmodus drin bin, eigentlich fast wie gar nicht mehr vorhanden ist. Ich bin nicht mehr vorhanden. Ja? Das ist jetzt sicher was, was noch nicht bewiesen oder belegt ist, aber das ist was, was ich jetzt meine persönliche Meinung und so Tendenzen auch bei Stephen Porges und an diversen anderen Stellen weisen schon auch darauf hin, dass es da auch schon irgendwo in die Richtung geht, aber für mich liegt es irgendwie klar auf der Hand und so verstehe ich den Prozess für mich. Und ich finde, es ist eigentlich wichtig zu wissen, dass man das gar nicht willentlich steuern kann. Das entlastet, ja. Das nimmt einem den Druck und auch die Angst und ja auch die Scham und die Schuld als autistischer Mensch, als Mensch mit Autismus, wie auch immer man sich bezeichnen mag, oder auch als Mensch, der auf dem Autismus-Spektrum lebt. Das ist ja auch ein sehr weites Spektrum. Und ja, und für mich schon immer wichtig, da wieder anzusetzen, wo ich mich entlasten kann, ja, und was ich da für mich tun kann. Und auch diesen Unterschied den Menschen zu transportieren, den für mich zu verstehen und dann auch in die Welt zu bringen. Leute, da würde ich gern ansetzen. Das ist der Punkt, den kann ich nicht willentlich steuern, beziehungsweise ich kann nur drumrum arbeiten, ja, mit, indem ich Übungen für den Vagus mache, zum Beispiel auf körperlicher Ebene, ja, dass ich versuche, den einfach ein bisschen zu trainieren und somit, dass ich hoffe, dass der nicht mehr oder dass der mehr Potenzial hat, das Ganze auszugleichen, was nicht heißt, dass ich darauf willentlich Einfluss nehmen kann. Das heißt nur, dass ich es meistens, nicht immer, schaffe, da schneller, jetzt kommt es drauf an, was schneller ist, wieder rauszukommen. Aber dass ich gar nicht reinkomme in diesen Überlebensmodus, das habe ich noch nie geschafft. Ja? Also ich bin schon immer, wenn das aktiviert ist, und das kann durch diverseste Sachen, wenn man so hypersensibel ist, aktiviert werden. Und das ist auch nichts, worauf man Einfluss hat. Also ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich bin so geboren worden, es liegt in der Familie. Wenn man dann so kommt, dann kommen auch die passenden Erfahrungen dazu. Natürlich hat Trauma eben da genau mit zu tun. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Abgrenzung, Trauma, Autismus. Ich glaube ja, also es gibt bewiesenermaßen Epigenetik. Das ist also einfach das, was man von verschiedenen Generationen auch im System mitkriegt, transgenerationale Vererbungslehre, so ein bisschen die Emotionen. Zum Beispiel, es waren ja in Deutschland auch zwei Weltkriege in den letzten Jahrhunderten, und wir wären dumm zu glauben, man glaubt nicht an das Wort dumm, aber jetzt muss ich jetzt doch mal in Anführungszeichen nutzen, zu glauben, dass diese Emotionen unsere Vorfahren nicht belastet haben und dass die Zeit gehabt hätten, die irgendwie in dem ganzen Stress zu verarbeiten. Nee, die war in ihrem Körper, in ihrem Gehirn gespeichert, und es gibt da eben auch Studien drüber, und das ist nur wirklich nichts mehr Neues, dass das Ganze sich eben auch verschiedene Generationen vererbt. So, jetzt sind wir in einer Generation angekommen, die jetzt diesen ganzen Müll mal aufräumen darf, der da epigenetisch im System irgendwie rumwabelt, ja, um es eben nicht mehr der nächsten Generation mitzugeben oder um der nächsten Generation, der man es schon mitgegeben hat, zu helfen, damit einfacher klarzukommen und vielleicht es einfach immer weniger werden zu lassen im System. Diese ganzen Traumageschichten, diese Wunden, diese vererbten Narben, die da weitergegeben wurden, ja. Und auch, was davon aktiviert wird, ja. Es ist ja auch so mit Genen, auch mit Krankheiten. Das kann zwar in den Genen vorhanden sein, aber dann gibt's dann so Aktivierungs, kann man sich so wie Schalter auf den Genen vorstellen, die vielleicht erst umgelegt werden, diese Schalter, wenn eben was passiert, ja, wenn irgendwie ein Erlebnis einen so triggert, und das meine ich jetzt hier triggern wirklich im psychischen Sinne, im pathologischen Sinne, wenn es einen so tief verletzt, dass es Spuren im System hinterlässt, sehr wohl im Gehirn als auch im Mikrobiom, hat man ja auch schon gefunden, dass einfach auch Trauma und Erfahrungen und Emotionen das Mikrobiom des Darms verändern und sich auch Spannungen im Körper einfach niederschlagen. Ja, sagen wir mal so, es gibt ja auch Peter Levine, der ist Trauma-Spezialist, und der sagt ja auch, dass diese ganze Anspannung im Körper, die sich nicht entladen kann, was auch zusammenpassen würde, perfekt, finde ich, mit der ganzen Chakra-Lehre, ja, dass ja da quasi die Energiezentren blockiert sind, einfach durch diese Anspannung von Wunden, von Trauma, dass der Körper sich zum Beispiel den Stress nicht abbauen konnte, zum Beispiel nicht abreagieren konnte. Man ist im Fluchtmodus und läuft nicht weg. Also bleibt diese starre Bewegungsenergie irgendwo in den Beinen stecken. Und das ist jetzt für mich genauso spürbar. Ich weiß nicht, ob ihr TRE kennt. Ich weiß jetzt auch nicht, was es ausgesprochen hat. Tension Release Exercise. Ich glaube, Tension Release, also Anspannungs Ableitungs quasi Übungen sozusagen. Kannst du mal googeln auf YouTube, da gibt es echt ganz gute, ist eigentlich auch echt einfach. Das ist, man nennt es auch oft das neurogene Zittern, wobei das, glaube ich, noch mal ein Ticken schwerer ist. Also den Unterschied kenne ich nicht genau. Aber es geht darum, dass die Beine, dass man sich körperlich durch den Anspannung in so einen Zittermodus bringt. Und dieser Modus auch wirklich dann natürlich durchlaufen wird, weil diese Spannung noch im System ist, ne? Diese emotional geladene Spannung, müssen wir nicht unbedingt Trauma nennen, aber hat vielleicht auch eine Qualität davon. Und mir hilft es, und ich habe auch schon von vielen gehört, TRE funktioniert auch eben ganz gut bei Menschen zum Beispiel mit Depressionen, also ich, keine Ahnung, es wirkt für jeden anders, dass ein Mensch, der das jeden Tag täglich übt und auch länger praktiziert über Jahrzehnte, dass der seine Depression dadurch gemildert oder los wurde. Also für mich ist es auch so, dass ich so das Gefühl habe, es wird besser, je mehr ich es übe und je mehr ich es vor allen Dingen praktiziere, gerade wenn es schwierig wird, wenn ich gerade wirklich einen gestressten, angstvollen, wirklich traumatischen Überlebensmodus-Tag habe und es mache, mich dazu aufraffen kann, was ich dann nicht immer kann. Aber genau dann hilft das TRE. Man muss es aber halt schon vorher irgendwo kultiviert haben, weil der Körper sich natürlich auch erst dran gewöhnen muss, darauf einstellen muss, auf diese Entladung da irgendwo mit klarkommen muss. Das sage ich immer, muss seinem Körper erstmal Zeit geben, mit allem irgendwie klarzukommen und sich da anzupassen, dran zu gewöhnen. Und wenn man so ein sensibles System hat, wie bei autistischen Menschen, hypersensiblen, hochsensiblen, dann würde ich sowieso sagen, immer erstmal ganz klein alles anfangen und ausprobieren. Das sage ich mittlerweile bei allem. Auch wenn mir jemand irgendwie Medikamente verpassen will, dann wird es für mich noch schlimmer, sage ich. Also immer die minimalste Dosis, weil alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Das ist für mich einfach immer ein ganz unten anfangen. Ein weniger ist mehr in allen Belangen, wobei ich sagen muss, ich habe ja noch ADHS dazu, dass es dann einfach schon immer so eine Sache ist. Von der ADHS-Seite her hat man immer das Bedürfnis mehr und mehr Dopamin und den Kick und noch mehr. Und von der Autismus-Seite hat man dann einfach eher so dieses, oh, ich kann nicht mehr, und dann will man wieder mehr. Und das ist so ein innerer Kampf zwischen weniger und mehr, den man wahrscheinlich, die meisten von uns, die unter ADHS leiden oder ja, PDA in dem Fall, also ich würde sagen, meine Version des Autismus, wenn man so sagen kann, ist das Pathological Demand Avoidance, also das quasi an der Seite anzusetzen ist, und das ist einfach, ja, das weiß ich gar nicht mehr weiter, wo war ich jetzt, dass es von der Seite gut ist, zu wissen, was man tut, und zu schauen, dass man sich die Ruhe gönnt und auch lernt, mit ADHS-seitig mit der Langeweile zu leben. Genau, dass man einfach da so ein Mittelding findet als ADHSler oder als PDAler, weil die meisten, da gibt es auch schon viele Studien, also da muss ich auch nochmal nachgucken, Zahlen kann ich mir immer schlecht merken, aber es gibt eben einen großen Prozentsatz der Menschen, die ADHS haben. Also bei ADHS glaube ich nicht so wirklich, also von ADHS ist es nicht unbedingt so wahrscheinlich, dass man Autismus hat, aber wenn man Autismus hat, ist es wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch ADHS hat. Ich glaube, so rum habe ich es gehört, aber jetzt nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall kann es sehr gut sein, dass die beiden Dinge zusammenhängen. Das muss ich nochmal gucken. ADHS, Autismus, Wahrscheinlichkeit, schreibe ich mir mal auf. Ja, und jetzt waren wir aber bei Trauma und eben Autismus. Und ja, wie gesagt, Trauma ist also auch so eine Sache, die das Nervensystem enorm triggert. Also sehr intensiv, genau wie Autismus, ist ja auch so eine intensive Wahrnehmung. Jetzt könnte man einfach sagen, vielleicht ist Autismus einfach auch nur in Anführungszeichen, zu viel Traumas im System, die auch irgendwie natürlich dazukommen, ne? Es ist also einfach auch ein zu viel von dem, was genetisch da ist, was erziehungstechnisch vorhanden ist. So, jetzt bohrt hier einer, sorry. Und was noch zusätzlich dazugekommen ist, eben an traumatischen Belastungen. Wie zum Beispiel, wenn man halt dieses Anderssein so hat, dann kommt es im Leben häufig auch mal zum Mobbing. Auch ja, dieses auf narzisstische Menschen treffen, irgendwie Missbrauchserfahrungen. Dummerweise kommt da irgendwie alles zusammen, weil einfach so eine gewisse, naja, Andersartigkeit und so ein Wunsch, das irgendwie miteinander sein, sind dadurch auch manchmal an die falschen Menschen geraten und da zu wenig Reflexionsmöglichkeiten zu haben, würde ich sagen. Das passiert da häufig schon mal und ist sehr traurig, was da immer noch passiert und auch durch die Stigmatisierung des Ganzen. Das ist nicht zu verachten, was da einfach auf einen Menschen mit Autismus an Traumata noch reinkommt. Aber jetzt ist halt so die Frage, Henne oder Ei? Was war zuerst da? Ja, das ist so die grundsätzliche Frage, die man oft im Leben hat. Also ich bin mir da auch nicht sicher, ob man zuerst Traumata hatte und die wurden dann irgendwann zu groß und dann nennt man das Ganze halt Autismus, weil das autonome Nervensystem im Endeffekt immer greift, da die Ängste so groß geworden sind, die Amygdala auch ihre Größe so verändert hat, rein physiologisch hat sich das ganze System so angepasst, auch die Cortisolausschüttung, Adrenalin, der ganze Körper hat sich darauf eingestellt, der Herzschlag, die Verdauung. Es gibt ja verschiedene Systeme, die dann auch davon betroffen werden. Komorbiditäten, die da entstehen, Krankheiten, die entstehen. Herz-Kreislauf-System, Verdauungssystem, Leaky Gut. Es hängt ja alles so daran, an diesen ganzen Begleiterscheinungen des zu vielen und des eigentlich mehr Ruhebrauchens und ja, das ist nicht so einfach, sich da aus dem aktuellen Reizüberflutungsgeschehen rauszuklinken, denn es gibt ja da auch verschiedenste Theorien. Früher hat man gesagt, dass neurologisch eben Autismus so angelegt ist, dass zu wenig Reize verarbeitet werden können. Und mittlerweile gibt es auch schon wieder viele Studien, die drauf hindeuten und da bin ich auch eher unterwegs, dass es eigentlich sogar zu viel Reize, also man die doppelte Anzahl von Neuronen wird schon bei der Informationsübertragung genutzt. Ja? Also die doppelte Anzahl, einer braucht zum Beispiel nur 10 Neuronen für eine Information zum Weitergeben und beim Neurodivergenten sind schon 20 beansprucht. Ne? Und dann multipliziert sich das Ganze von einem zum nächsten Synapse, Übertragung zum nächsten Neuron und ja, dann kann man sich mal ausrechnen, wie viel mehr da im Gehirn zu tun ist und wie viel mehr das System belastet, stresst und dadurch auch mal in Angst versetzen kann, weil dieses zu viel irgendwann mit der ganzen Reizüberflutung, die im Außen und Innen dazukommt, ne, also sei es jetzt Lautstärke hier in der Innenstadt, echt grausam, also irgendwann müssen wir doch mal wegziehen, weil das ist einfach was langfristig schon ein großer Stressor bei uns ist oder auch Gerüche oder auch Sensorik. Also wir sind eher so die Barfußläufer, Schuhe, Socken, enge Klamotten, das reibt und kratzt. Also ist überhaupt nichts für uns. Deswegen ist uns der Sommer ehrlich gesagt auch lieber als der Winter mit diesen 15 Schichten. Das treibt einen schon von allein von der Sensorik her oft in den Meltdown, ja, den Zusammenbruch. Aber ja, um auf Trauma nochmal zurückzukommen, also ich glaube, für mich hängt beides zusammen, ja. Ich bin aber auch froh, wenn da die Forschung endlich mal weitergeht und sagt, okay, es ist zur Hälfte Trauma gesteuert, der Autismus, und zur anderen Hälfte vielleicht, keine Ahnung, transgenerational, also epigenetisch und genetisch weitergegeben, ja. Aber ich denke, das ist eine gute Mischung aus allem, und ob man es jetzt Trauma und Autismus nennt, ja, Hauptsache man hat einen Begriff dafür, weil die Menschen brauchen ja auch Hilfe, und Hilfe gibt es in Deutschland eben nur über eine, wahrscheinlich auch in anderen Staaten ist halt so, nur über eine Diagnose, die in einem DMS, in so einem Diagnosekatalog, Diagnosemanual oder International Catalog of Diseases, ICD, drinsteht halt, und die dann halt natürlich pathologisch ist, nicht sehr wertschätzend, weil es ist ja per se keine Krankheit, Autismus zu haben oder ADHS, es ist einfach eine andere Form der Gehirnphysiologie. Ja, wir haben zum Beispiel, also um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Amygdala ist zum Beispiel vergrößert, sagt man. Es ist das Frontalhirn aufgrund, ja, jetzt nicht so starker Durchblutung oder auch anderer schnelleres Bodenstoffverbrauchs. Ich bin da jetzt auch nicht der Spezialist, aber es gibt verschiedenste Merkmale anatomischer Natur im Gehirn, die einfach anders sind, und auch der Hippocampus, der eben dadurch anders arbeitet, weil er mit der Amygdala da im Austausch ist und durch Ängste da halt auch nicht so viel gespeichert werden kann und dadurch viel auch im Angstfall an Informationen nicht verarbeitet werden kann, und überhaupt diese ganzen Reize, die auch dazu führen, dass Informationen länger brauchen oder gar nicht verarbeitet werden. Das ist einfach ganz normal physiologisch, biochemisch im Gehirn mit Bodenstoffen und auch biologisch so, ja. Und hat auf Körper, Geist und Seele, auf das ganze System einfach seine Auswirkungen. Und das Problem ist, es lässt sich nicht, das heißt, das Problem ist, es gibt eigentlich kein Problem. Es ist eine andere Art zu leben, die es nach Meinung vieler Spezialisten schon immer gab und auch immer geben wird und jetzt halt aber erstmal so auffällig ist, weil wir einfach mit der äußeren Reizüberflutung in unserer Gesellschaft so an ein Limit kommen, wo die Evolution einfach gar nicht mehr nachkommt. Ja, normalerweise ist ja so, es wird, die Reizfilter werden nachgebessert im Menschen, ja. Aber unsere Technologie, die entwickelt sich so rasend schneller als die Reizfilter, die wir Menschen dazu entwickeln können. Also es ist ja Stichwort Resilienz und Neuroplastizität. Ja, auch das Hirn braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Neuroplastizität und Resilienz ist diese emotionale Widerstandskraft. Also ich muss das auch erstmal ganzheitlich, körperlich verarbeiten können, um da eben auch mit umgehen zu können, ne? Mit diesem neuen Sein und mit der ganzen Weiterentwicklung der Evolution. Und da kommen wir einfach gar nicht mehr vom Menschsein her hinterher. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Nicht, dass wir jetzt krank sind oder auch behindert sind, aber behindern tut uns eigentlich nur die Gesellschaft mit den übertriebenen Leistungsansprüchen und die Technik, die uns davonläuft, die einfach nicht mehr menschlich ist, und das Miteinander, die Kommunikation, die auch weit davon entfernt ist, menschlich zu sein, ja, und die in unserem System aufgrund unserer Neurologie für die Neurodivergenten halt wirklich zu einer gesundheitlichen Gefahr geworden ist. Das einfach, das Kränkungspotenzial ist bei uns um einiges höher und somit auch die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen als Komorbidität noch on top zu der allgemeinen Belastung, ja. Und dann auch noch, ja, dann noch die ganzen Reize, mit denen man so zusätzlich zu kämpfen hat, der ganze Alltag, der für alle Menschen immer stressiger wird, die Pandemie und alles weitere, was so an neuen Themen ja tagtäglich dazukommt, das ist ja, ist für mich keine, ja, kein Wunder, dass das gerade sich alles so zuspitzt, und jetzt kann es halt auch erstmalig diagnostiziert werden, und deswegen gehen jetzt auch logischerweise viele Menschen zur Diagnostik, weil die alle den Grund wissen wollen, was mit ihnen los ist und warum sie so das immer gestresst sind und immer im Überlebensmodus und alle so dieses Gefühl haben, unfähig zu sein und sich irgendwie schuldig zu fühlen, weil sie es nicht so schaffen wie der andere da drüben, der vielleicht eben neurologisch anders gewired ist. Aber jeder ist halt nun mal so, wie er ist. Und wir dürfen gemeinschaftlich, gesellschaftlich Wege finden, damit umzugehen. Es bringt uns nichts, uns gegenseitig als behindert oder als High Performer hinzustellen. Wir haben auch einen Fachkräftemangel und jeder von uns kann was leisten. Es ist nur der Rahmen für jeden anders. Und das möchte ich auch so wertfrei als anders begreifen. Denn es ist keiner besser und keiner schlechter. Ne? Und genauso die neurotypischen Menschen werden auch krank durch diesen übertriebenen Leistungsanspruch. Also es sind bestimmt nicht nur gerade die Neurodivergenten, die verstärkt sich mit psychischen Erkrankungen gerade rumschlagen müssen. Es ist gerade jeder, hört man ja an den steigenden Statistiken. Also es war früher immer jeder Vierte, jetzt sind wir, glaube ich, schon bei jedem Dritten, der irgendwie unter psychischen Problemen leidet, sei es in Deutschland, sei es weltweit, kann ich jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben, aber ich glaube, jeder kennt jemand, der irgendwas hat, sei es chronisch, ja, psychosomatisch, sei es chronisch somatisch oder chronisch psychisch, also man ist ja nur noch mit irgendwelchen Sachen belastet und irgendwann kommt man dann auch in die Range der Behinderung mit diesen ganzen Belastungen und das ist auch ein ganz klarer, mittlerweile normaler Entwicklungsweg, der sich abzeichnet, wenn wir gesellschaftlich nicht unsere Systeme anpassen, ja? Wenn wir unsere Arbeitswelt nicht anpassen an das Menschsein, auch an das andersartige Menschsein, an das neurodivergente Menschsein, an ja, das behinderte Menschsein, das körperlich behinderte Menschsein, das unsichtbar behinderte Menschsein, was wir auch als Neurodivergente sind, an alle Menschen, ja, an jeden müssen wir uns irgendwie anpassen. Dann können wir alle mitnehmen, dann können wir alle zusammen wirtschaften und alle zusammen unser Geld verdienen und die Wirtschaft voranbringen von mir aus, wenn es uns was bringt, aber mit Sinn und mit, ja, gesundheitlichen, menschlichen Maßstäben, ethisch, naja, sagen wir mal, besseren als irgendwie nur die Macht und den Geiz und die Gier irgendwie im Blick zu haben. Das ist mir ehrlich gesagt auch zu wenig. Da sind wir Neurodivergente auch so, dass wir da einfach einen stärkeren Drang, wo auch immer der im Gehirn verankert ist, nach Sinn haben. Ja, und das wir da auch unterstützen können, in diese Richtung mehr zu gehen. Das ist vielleicht auch unser ja, Lebensziel, das in die Welt zu bringen, obwohl ich jetzt nicht so ganz ja, spirituell sein möchte, aber ich sehe den Hintergrund der Evolution schon auch und der Natur, ohne das jetzt mal pseudospirituell darzustellen. Das hat schon alles seinen Sinn und man kann auch darauf vertrauen. Es ist nur nicht wirklich einfach und ja, es ist wirklich schwer damit umzugehen und Neurodivergenz heutzutage gesund leben zu können, erfüllt leben zu können. Und das versuche ich auch mit Sensibility einfach zum Miteinander aufzurufen, zum Wandel aufzurufen, zum Umdenken aufzurufen, sodass es für uns alle eine Welt ist, in der wir gut leben können. Ne? Und somit das Wort zum Sonntag. Und mein heutiges Thema möchte ich hiermit beschließen. Lasst euch gut gehen und ich hoffe, ich hat euch so ein bisschen Impulse und Ideen und Wissen mitgegeben, wie ihr damit auf euch achten könnt und um was es dabei geht und wie sich das Ganze ja, unterscheidet. Neurodiversität, Trauma, was die Polyvagaltheorie dazu sagt und dazu beitragen kann. Ich hoffe, es hat euch bereichert. Macht's gut.